Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Wir sitzen hier heute unter anderem in neuer Besetzung und zwar ist Marie das erste Mal richtig mit dabei. Hallo Marie. Wir haben dich ja schon mal vorgestellt in einer anderen Folge, aber jetzt bist du das erste Mal richtig mit dabei. Und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Karriere in der Pflege. Was ist alles möglich? Und wir werden vor allem einen Blick auf die Akademisierung der Pflege werfen. Unser Gast heute ist Sören Hammermüller, CEO der Deutschen Fachpflege. Hallo Sören.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Du bist zuständig bei der Deutschen Fachpflege unter anderem für das operative Geschäft, für das Qualitätsmanagement, aber du bist auch Geschäftsführer von der Bonitas Holding. Das ist richtig, ne?
Ganz genau.
Du hast auch eine Ausbildung als Intensivkrankenpfleger gemacht, hast Advanced Nursing Practice studiert und dann auch noch einen Masterabschluss hinten dran gehangen im Gesundheits- und Sozialmanagement. Das heißt also, zum Thema Akademisierung der Pflege und Studium in der Pflege bist du auf jeden Fall ein kleiner Experte oder ein großer Experte.
Ja, zumindest ein lebendes Beispiel, sagen wir es mal so. Ob ich Experte bin, wird sich noch zeigen, aber doch, ich habe mich ziemlich viel die letzten 20 Jahre damit beschäftigt.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir ganz simpel an.
Ja.
Ja, wieso Pflege? Warum bist du gerade in diesen Bereich gegangen?
Tja, also ich glaube, unter Pflegekräften würde man sagen, ich habe das klassische Helfersyndrom. Das ist so aus Perspektive des Gesundheits- und Krankenpflegers, so nannte sich die Ausbildung zu meiner Zeit, als ich sozusagen in die Pflege gegangen bin. Stellte sich schon häufig die Frage, wieso, weshalb, warum. Und ich glaube, so dieses Gefühl, helfen zu wollen, tatsächlich irgendwie für Hilfsbedürftige da zu sein, das ist zumindest damals, ich meine, ich war irgendwie 16 Jahre alt, war das sicherlich der ausschlaggebende Impuls, sage ich mal. Heute, in meiner heutigen Rolle, steht mir das manchmal ein bisschen im Wege, weil als Geschäftsführer muss man noch manchmal rationale Entscheidungen treffen, die jetzt weniger, sage ich mal, mit zwischenmenschlichen Emotionen, sondern eher mit Vernunft und Verstand zu tun haben, was sich nicht gegenseitig ausschließt, aber das macht es auf jeden Fall manchmal herausfordernd.
Für deine Mitarbeiter natürlich ein großer Vorteil, wenn du ein Helfersyndrom hast, können sie eventuell davon auch mal profitieren.
Ja, manche verstehen das wahrscheinlich, wie sie das ausnutzen können.
Rein aus Interesse, wie stehst du zum Begriff Helfersyndrom? Wir haben immer in der Community eine rege Diskussion,
ja,
wo manche sagen so, das geht gar nicht, dass man das sagt. Wir haben kein Helfersyndrom, wir sind professionell. Andere sagen, ja doch, habe ich halt, ist halt so. Wie stehst du dazu?
Also ich habe es ganz bewusst gesagt, weil ich mich tatsächlich schon vor 20 Jahren damit auseinandergesetzt habe, warum will ich das überhaupt? Und doch, ich habe das Helfersyndrom. Also ich habe das Bedürfnis in mir, es irgendwie Menschen, insbesondere hilfsbedürftigen Menschen, leichter zu machen. Und das würde ich so als Helfersyndrom definieren. Und das steht meines Erachtens nach mit Professionalisierung der Pflege in überhaupt keinem Widerspruch.
Also für dich eher ein positiver Begriff dann, ne?
Absolut, ja.
Okay, ja, alles klar.
Dann vielleicht nochmal zurück zum Studium und zu deinem Werdegang. Du bist jetzt ja quasi Geschäftsführer, also eine der, ich sag mal, die höchste Position, die man in der Pflege erreichen kann, unter anderem und dann halt auch noch von einer sehr großen Gruppe. War das damals dein Ziel, als du angefangen hast, oder hättest du das nie gedacht, dass es so kommt?
Nee, tatsächlich war das überhaupt nie mein Ziel. Also ich habe meine Pflegeausbildung gemacht, bin dann mehr oder weniger durch Zufall auf Intensivstation gelandet. Das war so, während der Ausbildung muss man ja so unterschiedliche Stationen durchlaufen. Und ich war witzigerweise Jahrgangsjüngster und dann noch der allererste, der auf Intensivstation gehen musste. Also dass ich mit 17 Jahren dann irgendwie vor der geballten Gerätemedizin, so haben wir das damals immer untereinander tituliert, konfrontiert gewesen bin und habe mich ehrlicherweise dann innerhalb kürzester Zeit total in diesem Teilbereich der Pflege wiedergefunden und damit identifizieren können. Und letztlich hat sich das dann nach meiner Ausbildung auch genauso fortgesetzt. Also ich war auf einer großen interdisziplinären universitären Intensivstation tätig und witzigerweise kamen dann wahrscheinlich meine Stärken, die ich bis heute habe, zum Tragen. Nämlich, dass wenn ich mich einmal an einem Thema verloren habe, das sozusagen mit 120% Hingabe mache. Und so kam es zur Zeit auf Intensivstation irgendwie dazu, dass ich mich immer mehr mit dem Thema individualisierter Beatmung beschäftigt habe. Und dann war es sicherlich so ein bisschen Schicksal, dass so ein paar, vor allen Dingen ärztliche Kollegen mir so über den Weg gelaufen sind, die das gesehen haben, mit dem ich irgendwie ein gemeinsames Interesse hatte. Und so haben wir angefangen zu forschen und so weiter. Und eigentlich bin ich über den Anspruch, Forschung zu machen, in die Akademisierung gekommen, weil eben ohne Akademisierung in Deutschland Forschung nur sehr schwierig möglich ist, geschweige denn davon, dass man irgendwie an Drittmittelgelder kommt, um Forschung refinanzieren zu können und so weiter. Das ist tatsächlich so der eine Knackpunkt gewesen, warum ich mich in Richtung Akademisierung und dann überhaupt auf den Weg gemacht habe. Der zweite ist meine Frau, die habe ich zu der Zeit kennengelernt, die ist Ärztin und damit war ich natürlich irgendwie so voll konfrontiert, was das heißt. Die hat mich zum Schluss auch so ein bisschen geschubst, so nach dem Motto, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Und all meine Karriereschritte, dann die letzten 10, 15 Jahre, sind eigentlich immer davon geprägt, dass ich mich den Themen voll und ganz hingegeben habe, mir meinem Wertegerüst gefolgt bin sozusagen und dann die ein oder andere berufliche Veränderung eigentlich immer nur die logische Folge dessen gewesen ist. Das bedeutet zwar nie planen, große tolle Führungskraft zu werden, geschweige denn Geschäftsführer eines großen Intensivpflegedienstes. Also.
Okay. Was vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen noch interessant sein könnte. Bei vielen ist es ja so das Gefühl, ich mache die dreijährige Ausbildung, da mache ich vielleicht noch ein, zwei Spezialisierungen. Aber wie weit komme ich denn überhaupt? Was sind meine Möglichkeiten? Habe ich mit dem Studium vielleicht bessere Möglichkeiten, irgendwie Karriere in der Pflege zu machen, wenn das mein Ziel ist? Was würdest du denn da sagen? Würdest du sagen, mach lieber die Ausbildung oder mach lieber das Studium?
Die Frage ist, was besser ist. Also wenn man jetzt jedem rät, sozusagen die steile Karriere sich vor Augen zu halten, dann ist es sicherlich fernab der Realität, weil zum Schluss, und das sagt zum Schluss ja auch dieser Begriff Pflegenotstand, sehen wir immer mehr Bedarf in der Pflege, nämlich tatsächlich da, wo Pflege gebraucht wird und eben nicht auf irgendwelchen tollen Führungspositionen, vermeintlich tollen Führungspositionen oder in extremen, sag ich mal, ausdifferenzierten Spezialisierungen. Also zum Schluss brauchen wir Menschen, die sich um pflegebedürftige Menschen sorgen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, gerade in meinem Fall ich habe mit 19 meine Ausbildung abgeschlossen, da hatte ich jetzt noch nicht den fertigen Lebensplan, logischerweise. Das bedeutet, ich bin natürlich irgendwie erstmal meiner Intuition gefolgt und damit ist die Arbeit in der Pflege sicherlich das Wertvollste bis heute, dass ich einfach verstehe, womit verdienen wir unser Geld letztlich. Das habe ich sicherlich auch anderen Führungskräften einfach voraus. Ich glaube, wenn man eine große Karriere anstrebt, dann ist die Akademisierung sicherlich sinnvoll. Ohne Frage, weil das macht dir letztlich die Tür am Klienten oder in der operativen Versorgung nicht zu auf der einen Seite und auf der anderen Seite öffnet es dir schon gewisse Möglichkeiten. Ausnahmen bestätigen definitiv die Regel. Das sehe ich heute in meinem eigenen Arbeitsumfeld oder an den Kollegen letztlich, die unter mir das operative Geschäft dann tatsächlich führen. Auch da gibt es sowohl von der klassischen Krankenschwester, die sozusagen über einen nicht akademisierten Weg ihrer 20, 30, zum Teil sogar 40-jährigen Berufserfahrung sozusagen einfach ihren Weg genommen haben. Sicherlich ist das aber heute immer mehr gekoppelt an eine Akademisierung.
Ja. Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass du ja auch aktiv halt eben in die Pflege reingeschaut hast. Das ist ja auch was oft kritisiert wird bei vielleicht Leitungspositionen. Wie viel wirkliche Praxiserfahrung ist da? Wie viel Einblick gibt es wirklich an die Situation am Bett? Wie war das bei dir?
Naja, zum Schluss habe ich 3 Jahre meine Ausbildung gemacht, habe dann, glaube ich, ich habe es ehrlicherweise gar nicht ausgezählt. Ich würde mal sagen, noch 8 Jahre auf Intensivstationen gearbeitet. Wobei die letzten 2,5, 3 Jahre nur noch in Teilzeit, weil ich dann quasi schon eine halbe Fakultätsstelle in der Forschung hatte. Aber das habe ich getan. tatsächlich.
Und meinst du, das hat dir einen Vorteil verschafft? Vielleicht einfach gegenüber anderen Rettungskräften, um ein bisschen mehr Verständnis für deine Mitarbeiter vielleicht zu haben?
Das glaube ich. Naja, andersrum. Ich glaube, dass das andere glauben, sagen wir es mal so. Ich selbst bin mir da nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, die viel größere Qualität ist zum Schluss immer, sich selbst der größte Kritiker als Führungskraft zu sein und sich in dem Fall eben zu hinterfragen, ob ich das, womit wir letztlich unser Geld verdienen, ernst genug nehme und ausreichend in meinen Entscheidungen gewichte. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, aber von daher ist es für mich weniger das Argument, hey, ich habe mal in der Pflege gearbeitet und verstehe, womit wir unser Geld verdienen, als vielmehr, dass ich versuche, über Argumente, die ich sicherlich in der Zeit mit erlangt habe, sozusagen argumentieren zu können.
Finde ich einen spannenden Ansatz. Tatsächlich war nämlich auch mein Gedanke, dass es zumindest von Mitarbeiterseite aus mehr geschätzt wird, wenn derjenige auch mal aktiv gearbeitet hat, was dann vielleicht indirekt so ein Sympathievorteil vielleicht auch sein kann. Ne?
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber das ist natürlich per se erstmal, also aus meiner Perspektive ist es natürlich erstmal ein relativ oberflächliches Argument, deswegen ist es nicht mein Anspruch, sagen wir es mal so.
Du hast, wie gesagt, Advanced Nursing Practice damals studiert. Gab es da einen bestimmten Grund für, dass du dich genau für diesen Studiengang entschieden hast? Oder gab es damals noch nicht so viel Auswahl? Ich glaube, heutzutage gibt es ja über 140 Studiengänge. Was war der Grund dafür?
Also, es gab mehrere Gründe. Der eine Grund ist, ich glaube, das war so 2005, da kam so dieses ganze Thema Akademisierung in der Pflege unheimlich auf. Mhm. Und aber vorrangig eigentlich immer im Bereich Pflegemanagement. Mhm. Und zu der damaligen Zeit habe ich das irgendwie so initial abverfolgt und mit der Tatsache, dass ich dann aber sehr stark in die Forschung gegangen bin, war irgendwie klar, es braucht irgendwas mit viel mehr Praxisbezug. Ich bin einige Zeit in Brasilien gewesen, dort sind zum Beispiel die Physiotherapeuten akademisiert und haben sich um dieses ganze Thema Beatmung und so weiter gekümmert, was damals ja mein Forschungsschwerpunkt gewesen ist. Und so hat das ANP mit Vertiefungsrichtung Intensivmedizin irgendwie am besten gepasst. Das war eigentlich so die Initialzündung. Und der zweite Punkt, der ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe nämlich kein Abitur. Das bedeutet, ich war damals sowieso extrem eingeschränkt in der Möglichkeit für ein Hochschulstudium. Sodass klar war, dass ich aller Wahrscheinlichkeit nach Hamburg gehe. Da habe ich es nämlich letztlich studiert, weil ich dort sozusagen unter besonderen Voraussetzungen dann den Hochschulzugang bekommen habe. Das hat sich, glaube ich, heute auch in den meisten Bundesländern stark geändert, aber ich bin quasi der klassische dritte Bildungsweg.
Ja, es ist doch super, wenn es sich so ergeben hat. Ja. Du hast es gerade schon einmal kurz angerissen gehabt. Im Bereich Studium wird eben ja viel geforscht, ne? Gerade wenn du Bachelor und auch Master dann gemacht hast. Du hast dich auf Beatmung spezialisiert, hast du gesagt. Wieso? Also einfach hat sich das dann auch so natürlich ergeben aus dem vorherigen Arbeitsalltag oder wie war's?
Ich glaube, dass, jetzt haue ich meine Hypothese raus, einige Intensivfachkräfte, ich gehörte auf jeden Fall dazu, so kleine verkappte Intensivmediziner sein wollten. Das bedeutet, ich wollte schon immer verstehen, warum wir da eigentlich wie welche Patienten beatmen. Jetzt war ich auch auf einer Station angestellt, die sich sozusagen mit diesem Thema akutes Lungenversagen beschäftigt hat. Das ist zum Schluss ein Syndrom, was zur damaligen Zeit ganz häufig im Bereich Schweine- und Vogelgrippe vorkam. Jetzt zuletzt, das neueste Beispiel ist Corona. Also extrem viele Klienten oder Patienten, die an Corona verstorben sind, sind zum Schluss in irgendeiner Art am akuten Lungenversagen oder zumindest mit akutem Lungenversagen verstorben bzw. schwer erkrankt. Und das hat mich einfach total interessiert. Und witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, gab es halt vor 15, 20 Jahren Beatmungsregime, die gewisse Annahmen getätigt haben, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und genau so bin ich eigentlich in dieses Thema reingekommen. Und dann gab es noch eine zweite Story dazu, nämlich, dass in dem Jahr, ich müsste jetzt ehrlicherweise schwindeln, ich glaube, es war 2019, der erste Elektroimpedanztomograph auf den Markt kam. Also ein Medizinproduktegerät, was sozusagen ohne Röntgenstrahlung, die er auf Intensivstationen zeigen kann, wo geht die Luft während der Beatmung in der Lunge hin, also wie verteilt sie sich? Weil das größte Problem bei schweren Lungenschädigungen sozusagen diese inhomogenen Verteilungsmuster in der Lunge sind. Und so hat sich das tatsächlich ergeben. Und dann bin ich relativ früh, ohne ein Wort Englisch zu können, nach Brasilien geschleppt worden zu Professor Amato. Das war damals so der größte Beatmungsguru weltweit. Oder ist es heute noch? Und ja, so ist das dann passiert um mich mit der Beatmung. Und dann war das irgendwie total klar. Und dann hat mich ein Startup aus der Schweiz angesprochen, die noch einen neuen Elektroimpedanztomographen entwickeln wollten oder dabei waren, ihn zu entwickeln und da quasi noch jemanden brauchten, der sich eben auch mit der klinischen Seite auskennt. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf.
Wie ist dein Forschungsinteresse heute? Hast du da noch Zeit für? Liest du dich gerne noch durch Fachliteratur? Arbeitest du noch an irgendwelchen Publikationen oder ist der Arbeitsstress so, dass du da gar nicht mehr zukommst?
Also tatsächlich habe ich meine Publikationsliste vor 2 oder 3 Wochen mal aktualisiert und sie wird dünner über die Zeit. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass natürlich heute mein beruflicher Hauptaugenmerk einfach auf anderen Themen liegt und ich mittlerweile 4 Kinder habe, die mir dann sozusagen noch den Rest mögliche Zeit rauben. Im Bereich Beatmungsmedizin publizieren wir zwar noch so ein paar Sachen, das sind sozusagen noch Ergebnisse, die wir damals erhoben haben, aber darüber hinaus ist da gerade ziemliche Flaute. Aber aus meiner neuen Rolle heraus, letztlich im Zusammenhang beispielhaft mit dem Qualitätsmanagement, stoßen wir gerade unheimlich viel Versorgungsforschung im Bereich außerklinischer Intensivpflege und auch in klassisch ambulanter Pflege an. Also wenn wir heute schauen, dass wir auf der einen Seite viel zu wenig Fachkräfte haben, auf der anderen Seite irgendwie ein Qualitätsthema und die Anforderungen steigen immer mehr und wir wissen, wie sich der demografische Wandel in den nächsten 10, 15, 20 Jahren entwickeln wird, ist irgendwie klar, dass wir langsam mal anfangen müssen, die Antworten für morgen und übermorgen zu geben. Und im Bereich außerklinische Intensivpflege, was natürlich irgendwie so eines des Hauptfokus ist, den ich habe, ist die Datenlage in Deutschland einfach unheimlich schlecht. Also keiner weiß eigentlich genau, wen wir da versorgen und warum wir ihn versorgen und wie wir ihn versorgen und was für Komplikationen da passieren etc. pp. Und da haben wir natürlich als deutsche Fachpflege mit über 2000 Klienten schon mal einen unfassbar großen Anteil an Klientel. Es gibt unheimlich viele in der Versorgungslandschaft jenseits der Unternehmung, wo ich arbeite, die das gleiche Interesse haben. Das bedeutet, da kommen echt viele Leute zusammen, die an die Sache glauben und wir initiieren gerade gefühlt jeden Monat eine neue Studie, die sich quasi genau um diese Versorgungsthemen im außerklinischen Setting dreht. Und letztlich genau das Gleiche, das ist so ein bisschen das Thema, was ich die letzten 2, 3 Jahre immer mehr lieben gelernt habe im Bereich der klassischen ambulanten häuslichen Tourenpflege. Also da, wo die kleinen bunten Autos sozusagen noch zu Hause zu den pflegebedürftigen Leuten fahren, hat mit Intensivpflege erstmal gar nichts zu tun. Also ist ein ganz, ganz anderer Bereich, der aber ebenfalls extrem wächst, weil wir natürlich versuchen, pflegebedürftige Menschen immer länger zu Hause zu behalten. Demzufolge brauchen sie im häuslichen Milieu mehr Support. Und ich meine, wir haben heute in Deutschland, die ganz aktuelle Zahl kenne ich nicht, aber ich schätze mal irgendwas zwischen 13.000 und 14.000 Pflegediensten in Deutschland, die irgendwie durchschnittlich alle 30 Mitarbeiter und 100 Klienten versorgen. Das bedeutet, an der Stelle gibt es echt noch viel Professionalisierungspotenzial. Und Professionalisierungspotenzial meine ich da überhaupt nicht despektierlich, im Sinne von, da passieren gerade nicht professionelle Dinge, aber eben mit Perspektive auf die Fragestellungen der nächsten 20 Jahre muss es einfach eine andere Dimension bekommen und eine andere Zielrichtung.
Auf keinen Fall stehen bleiben ist dann also der Ton. Wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, es gibt vielleicht junge Menschen, die sich für die Pflege interessieren, aber noch unsicher sind, Ausbildung oder Studium. Was würdest du sagen, welche Art von Mensch sollte eher in die Richtung Pflegestudium gehen oder wäre vielleicht eher in die Ausbildung, falls jemand da unsicher ist?
Puh, das ist ist eine gute Frage.
Wir haben ja schon gehört, Interesse an Forschung ist gut, wenn man studieren.
Ja, absolut. Studium gut. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob man schon so klar in seinem Kopf ist, zumindest wenn es der erste Bildungsweg ist, ob man da schon so klar in seinem Kopf ist, in welche Richtung man geht. Ich glaube, man schlägt sich mit beiden ja überhaupt keine Tür zu. Also sowohl, wenn ich erst die klassische Pflegeausbildung mache, wie auch wenn ich quasi direkt im ersten Bildungsweg die Akademisierung noch mitnehme. Ich glaube, beides ist da gut möglich. Letztlich gibt es unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. So unromantisch ist nun mal das System, dass man sagt, du brauchst eine gewisse Voraussetzung, logischerweise, um den akademisierenden Weg direkt zu gehen. Und umgekehrt ist es gut, aus der Pflege heraus trotzdem im Nachgang noch mit der richtigen Überzeugung, sage ich mal, und letztlich natürlich auch der Leistung, die dahinter steckt, einen akademisierenden Weg zu gehen. Also ich meine, ich erlebe es schon in meinem Arbeitsalltag immer mal wieder, dass ich das Gefühl habe, ich habe Menschen vor mir sitzen, die haben schon ein Problem mit der Selbstwahrnehmung, was das angeht. Mhm. Dann ist es natürlich als Leitungskraft irgendwie meine Aufgabe, das gut zu lenken. Inwiefern das, sage ich mal, wenn man in die Pflege initial geht, direkt schon auf mittlere und lange Frist hinbekommt, bin ich mir nicht so sicher. Aber also sorry, ist so eine hätte, könnte, wollte Antwort, aber man sieht es ja an mir. Also
beides geht auch.
schließt sich überhaupt nicht aus. Aber klar, wenn ich forschen will, wenn ich in mir selbst als Person jemanden Wissbegierigen finde, der immer weiterkommen will, der die Dinge hinterfragt, dann ist Akademisierung sicherlich angesagt, logisch. Weil das ist zum Schluss genau das, was ja irgendwie der Pflege fehlt. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf.
Die Entscheidung ist ja auch dann vielleicht für einige auch immer so eine Geldfrage. Ne? Während der Ausbildung kriegt man ja inzwischen schon eine solide Vergütung, würde ich mal sagen. Beim Studium muss ich quasi die Studiengebühren mindestens bezahlen. Dann ist natürlich immer die Entscheidung, okay, wenn ich jetzt die Ausbildung mache, heißt das aber noch lange nicht, die nächsten 3 Jahre, wenn ich damit durch bin, dass ich nicht später doch studieren kann. Wenn ich quasi oder dual studieren kann, quasi neben dem Beruf noch, das geht ja auch noch. Und so wie du gesagt hast, ne, nur weil du jetzt quasi die Ausbildung anfängst, heißt es noch lange nicht, dass du nicht studieren kannst. So.
Absolut.
Das schließt sich dann.
Und man muss sagen, ich meine, ich habe die genaue Zahl nicht mal parat, aber es gibt einen unfassbar hohen Prozentsatz an Stipendientöpfen, die nicht ausgeschöpft werden. Also ich glaube, ich habe während meines Bachelor- und Masterstudiums in Summe 5 Stipendien abgegriffen. Sicherlich, weil ich nicht der Schlechteste gewesen bin, aber ob ich da jetzt so herausragend gewesen bin, dass mir diese 5 Stipendien zugeflogen sind, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Also das bedeutet, das tatsächlich in Erwägung zu ziehen, gibt es sowohl von Bund wie auch von Ländern, wie auch von den Hochschulen immer wieder unterschiedlichste Möglichkeiten, die das auf jeden Fall supporten.
Das finde ich super wichtig, weil es bei mir nämlich genauso. Ich habe Bachelor Journalistik studiert und die ersten 4 Semester wusste ich gar nicht, dass ich theoretisch die Option gehabt hätte. Und ich habe gemerkt, dass einige Mitstudentinnen, die einen schlechteren Schnitt hatten als ich, eben dieses Stipendium bekommen haben. Da habe ich mich aber auch geärgert. Aber das ist tatsächlich oft so. Man denkt immer, ich bin vielleicht nicht gut genug. So, ne? Aber man kann es auf jeden Fall mal probieren und vielleicht hilft es einem dann auch.
Ja, einfach mal informieren, was es halt so gibt.
Absolut, ja, genau.
Wie ist denn deine Einschätzung? Es gibt, wie gesagt, Länder, in denen das Studium die Ausbildung ersetzt hat, wo einfach Schweden seit den 1970er Jahren ist ja komplett nur akademisiert. Da haben die Pflegekräfte aber auch mehr Rechte, also die dürfen teilweise Behandlungen durchführen, Medikamente verschreiben etc., was dann halt auch so ein bisschen für mehr Wertschätzung in der Bevölkerung sorgen kann. Also man überlegt ja immer wieder, wird die Pflege ein reiner Studiumsberuf? Was ist deine Einschätzung dazu? Kann das Studium die Ausbildung irgendwann vielleicht ersetzen?
Nein.
Das war
Nein.
Ja. Warum? Deutlich.
Ja, das ist ja ganz klar. Ich meine, wir reden heute schon darüber, dass wir zusehen müssen, wie wir Pflegebedürftige der Zukunft irgendwie versorgt bekommen. Wenn ich das jetzt auf die Akademisierung limitiere und damit letztlich ja den Zugang zum Beruf einfach noch stärker einschränke, dann fallen mir dafür keine Lösungen mehr ein, um ehrlich zu sein. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist das auch totaler Quatsch. Wir brauchen eine Differenzierung in den Aufgaben, die es in der Pflege gibt, sicherlich. Insbesondere, wenn es dann sozusagen sehr stark an Behandlungen beziehungsweise sehr weit in die Kompetenz von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen reinreicht. Da braucht man sicherlich eine höhere Qualifikation. Aber von vornherein den kompletten Beruf zu akademisieren, ist ehrlicherweise aus meiner heutigen Perspektive, wäre falsch und ist auch absolut unnötig, um ehrlich zu sein.
Vielleicht auch ein bisschen spät für den Wandel.
Also ja, andere Länder haben ja, das ist das eine. Und das andere ist, also ich meine, ich kenne natürlich die ganzen Vergleiche, vor allen Dingen mit skandinavischen Ländern oder mit den Niederlanden und so weiter. Die treiben natürlich die Argumente der Akademisierung und sicherlich auch die Professionalisierung der Pflege und sicherlich auch die Evidenzbasis für Pflege. Das steht außer Frage. Es ist aber eben an ganz vielen Stellen auch überhaupt nicht auf das deutsche Gesundheitssystem projizierbar. Also wenn man sich da die Bevölkerungsstruktur anschaut etc. pp., wie das komplette Land volkswirtschaftlich funktioniert, das ist einfach auf ein Land wie Deutschland nicht übertragbar. Und deswegen ist es für mich immer scheinheilig, da, sage ich mal, die Nice-to-have-Argumente herauszupicken, zu sagen, das haben wir hier nicht, deswegen ist das hier alles blöd und da ist alles gut. Also ich finde, da genau hinzuschauen, zu vergleichen, was läuft da gut und was läuft da nicht gut und was können wir uns da abschauen, ist total richtig. Aber das eine zu verdammen und das andere als total toll dastehen zu lassen, halte ich für die falsche Diskussion. Und die wird ehrlicherweise ja schon seit 15, 20 Jahren geführt und hat zum Schluss nicht den Effekt gehabt, den man da vielleicht geglaubt hat.
Das Hauptargument aus diesen Ländern ist ja oft halt auch, Wertschätzung steigert sich dadurch, dass die Pflegekräfte akademisiert sind, aber auch zum Beispiel halt mehr Zuständigkeiten haben und mehr Verantwortlichkeiten haben. Wenn man jetzt sagen würde, okay, vielleicht machen wir einen anderen Schritt in Deutschland und teilen den Pflegekräften mehr Rechte zu, das heißt, dass sie auch Medikamente verschreiben dürfen oder andere Behandlungen noch durchführen dürfen. Was sagst du zu dem Ansatz, dass man einfach sagt, wir geben euch mehr Kompetenzen oder mehr Zuständigkeiten und vielleicht steigt dadurch die Wertschätzung bei der Bevölkerung?
Im Resultat wahrscheinlich gar nicht falsch. Der Weg dahin, da finde ich den Ansatz ehrlicherweise tatsächlich falsch. Also jetzt zu sagen, wir übertragen der Pflege mal mehr Kompetenzen, um ihnen sozusagen mehr Würdigung, mehr Daseinsberechtigung, mehr Messbarkeit zu geben. Mhm. Ganz viel steckt ja hinter dem Thema, wie können wir irgendwie Pflege bemessen? Was ist das überhaupt, was da getan wird? Über mehr Kompetenzen halte ich schlicht und ergreifend für falsch, weil automatisch mit jeder Kompetenzerweiterung auf jeden Fall auch Fehler passieren werden und die werden eher zu einem größeren Reputationsschaden führen als zu einem tatsächlichen Mehrwert des Berufsbildes. Andersrum wird ein Schuh draus, wenn wir sagen, und da spielt natürlich das Thema Akademisierung eine riesengroße Rolle, wir schaffen mal Zahlen, Daten und Fakten über das, was wir tun, und dann eben zeigen zu können, wo Pflege überall wie positiv wirksam sein kann und darüber mehr Kompetenz zu erlangen. Das ist für mich der viel logischere Weg, um ehrlich zu sein. Und wenn man ganz ehrlich ist, insbesondere aus dem Bereich der Medizin, wäre das auch der größte Kritikpunkt, wenn wir das nicht genauso tun würden. Das bedeutet auch die Akzeptanz von anderen Berufsbildern, jetzt plötzlich zu sagen, wir können jetzt hier Medikamente verordnen, das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte, um ehrlich zu sein, aber gibt es ja noch ein paar Dinge dazwischen, würde sich im Zweifelsfall die Ärzteschaft gegen wehren, bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Das bedeutet, wir müssen mit rationalen Argumenten, und da bin ich wieder bei dem ganzen Thema Versorgungsforschung und Forschung rund um das, wo oder wie Pflege wirksam sein kann, dort müssen wir Vollgas geben.
Ja, und dann also können wir und dann,
ganz genau. Und im Übrigen, das ist jetzt mal so meine Beobachtung der letzten 19 Jahre, fast 20 Jahre, hat die Pflege unfassbar an Wert gewonnen, meines Erachtens nach. Sie ist so stark wertgeschätzt wie sehr, sehr lange nicht, meines Erachtens nach. Und sie wird auch so gut bezahlt wie noch nie. Also auch das sprechen relativ wenige Leute immer wieder aus. Dass mehr natürlich immer geht, das steht irgendwie außer Frage und in den verrückten Zeiten in dieser Welt sowieso. Aber die Dynamik im Pflegebild in den letzten Jahren ist unfassbar groß. Und wenn das weiter so geht, gepaart damit, dass wir das, was wir tun, sozusagen besser wissenschaftlich erkunden, wird das genau in die Richtung gehen, in die wir es gelenkt brauchen.
Ja. Wie ist es dann vielleicht bei euch speziell? Du bist Geschäftsführer einer Holding, haben wir schon angesprochen. Viele Unternehmen haben ja jetzt gerade auch noch gar nicht unbedingt Stellen für studierte Pflegekräfte, sondern suchen halt besonders natürlich die aktiven Kräfte, die dann ausgebildet sind. Worauf legst du, worauf legt ihr da Wert? Also schafft ihr Platz für beides?
Das ist eine ziemlich offene Frage. ja klar, also wir schaffen Platz grundsätzlich für jeden. Das steht irgendwie außer Frage. Es ist natürlich schwierig, wenn eine akademisierte Fachkraft jetzt quasi von der Schule kommt, ihm sofort irgendeinen außerordentlich exponierten Job anzubieten mit einer deutlich besseren Bezahlung oder wie auch immer, sondern im Idealfall fängt man ja zumindest mal in einer Hybridstelle mit Pflege an und wir schauen dann halt an, welchen unterschiedlichen Projekten wir beispielhaft arbeiten, beziehungsweise wo wir gerade so versorgungsforschungstechnisch unterwegs sind oder im Qualitätsmanagement oder eben in unterschiedlichen, sehr spezialisierten Bereichen. Mhm. Also wir haben das Fachteam medizinische Behandlungspflege, das ist so ein Team, was sich quasi darauf spezialisiert hat, vor allen Dingen Klienten mit Beatmung, aber eben auch ansonsten einer sehr hohen intensivpflegerischen Bedürftigkeit zu versorgen und die Kollegen vor Ort mit zu unterstützen. Also von daher schließe ich das eine wie das andere auf eigentlich fast allen Positionen nicht aus, witzigerweise. Also wie ich schon gesagt habe, auch auf einer hohen Leitungsposition ist für mich nicht zwingend die Akademisierung das Zugangsargument und andersrum in der Pflege. Also
ja, so sollte es ja vielleicht auch sein. Einfach individuell schauen, was ist das für eine Person?
Ich glaube, das ist natürlich in einem ambulanten Pflegedienst auch noch ein bisschen spezieller, dadurch, dass wir bundesweit unterwegs sind und damit natürlich regional extrem gestreut sind, ist das immer noch mal eine andere Story wie in einem Krankenhaus, wo ich irgendwo geballt 700 Menschen in der Pflege beschäftige. Ja. Dort kann ich letztlich mit diesem ganzen Thema Skill und Grade Mix noch mal ganz anders umgehen. Das bedeutet, ich kann von Hilfspersonal über dreijährig Qualifizierte, über Akademisierte letztlich meinen Arbeitsalltag so ausgestalten, dass jeder so einen Baustein im Arbeitsalltag trägt und sich das zum Schluss sehr gut zusammenfügt. Wenn ich in der Uckermark in Brandenburg irgendwo ein Team mit 5, 6 Leuten habe, ist es natürlich schwierig, über diesen Skill- und Grade-Mix da irgendwie eine ganzheitliche Lösung darzustellen. Das bedeutet, das ist halt, ja, die spezielle Eigenschaft der ambulanten Pflege. Sie passiert halt in den meisten Fällen zu Hause und damit regional ziemlich unabhängig.
Wenn ihr Stellenausschreibungen macht, differenziert ihr da vielleicht schon zwischen Pflegekraft mit Ausbildung und Pflegekraft mit Studium? Wäre das für euch was Sinnvolles oder sagt ihr, wir machen eine für alle und schreiben dann hin Ausbildung oder Studium?
Wir schreiben, jetzt müsste ich gerade schwindeln, aber ich bin der Meinung, wir schreiben beides in eine Ausschreibung. Eben aus dem gerade genannten Gründen. Es gibt natürlich immer wieder gewisse Projektstellen wo ich eben sowohl inhaltlich wie auch wissenschaftlich sehr versierte Leute brauche. Dann machen wir das schon mal ein bisschen expliziter. Aber wenn es tatsächlich um die Versorgung in der Operative an den Klienten geht, dann ist das total offen gehalten.
Können sich die Pflegekräfte dann, die studiert haben, darauf einstellen, dass sie quasi das gleiche Aufgabenbild haben wie jemand mit einer Ausbildung? Oder gibt es dann quasi noch so Sachen, wo man sagt, okay, der hat ein Studium, der kann vielleicht das, das und das zusätzlich noch machen oder stattdessen was anderes, wo er quasi sein Fachwissen, was er sich dann ja quasi angeeignet hat, noch aktiv einsetzen kann?
Gesetz der Hypothese, dass eine akademisierte Fachkraft Interesse an der Weiterentwicklung und Etablierung neuer Ideen, Projekte, Methoden, wie auch immer ist, wird der auch aus der Rolle heraus sozusagen seine Möglichkeit bekommen. Warum sage ich Gesetz seiner Möglichkeiten? Weil für mich die Akademisierung per se jetzt nicht das Zünglein an der Waage ist, warum ich jemanden sozusagen auf seinem Karriereweg mehr pushe als jemand, der nicht akademisiert ist. Sondern zum Schluss sind es die Leute, die irgendwie an eine Sache glauben und die Dinge verändern wollen. Und das in eine positive Richtung. Und ich könnte noch nicht mal sagen, ob ich eine Häufung zwischen Akademisierten und Nicht-Akademisierten sehe. habe ich mich ehrlicherweise nie mit bewusst auseinandergesetzt, ob es das eine oder das andere ist, aber...
Die Frage, die wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen am meisten interessiert, die stelle ich dir jetzt auch. Ob du sie beantworten möchtest, kannst du selbst entscheiden. Ja. Werden bei euch die Pflegekräfte mit einem Studium besser bezahlt, wenn sie frisch aus dem Studium kommen, als jemand, der frisch aus einer Ausbildung kommt?
Ja, also wir haben eine Vergütungsstruktur, die orientiert sich zum Schluss an zwei Dingen. Nämlich zum einen am Abschluss, also an seinen Gratifizierungen. Das natürlich zum einen, also das fängt logischerweise im Hilfskraftbereich an, geht über die klassisch dreijährige Ausbildung mit Zusatzqualifikationen, Studium etc. pp. Bis eben auf ein gewisses Leitungsniveau und steigt mit Berufs- bzw. Betriebszugehörigkeit. Und genau die zwei Dimensionen lasse ich da mitschwingen. Und dann ist es natürlich so, überall da, wo wir irgendwie außerordentlich wirken, neue Projektideen haben oder wie auch immer, weichen wir logischerweise davon ab. Leistungsgerechte Bezahlung ist da sozusagen angesagt. Das ist ein Jahr, ja.
Okay. Obwohl sie ja im Groben die gleichen Aufgaben machen quasi, ne?
Ja, naja, das ist halt zum Schluss das würde ich mal noch nicht mal nur zwischen dreijährig ausgebildet und studierten Fachkräften sagen, sondern das kann man genauso sagen zwischen dreijährig ausgebildeten und weiterqualifizierten. Mhm. Zum Schluss hast du immer einen Mensch vor dir und nur weil er eine Qualifikation hat, bedeutet das ja noch lange nicht, dass er daraus was macht. Das bedeutet zum Schluss, das ist zumindest mein Anspruch, muss ich sowieso immer schauen, wer steckt dahinter. Aber ja, klar. Höhere Qualifikation führt zu höherem Gehalt. Das ist per se erstmal auch kein Geheimnis. In den meisten Branchen zumindest.
In den meisten, ja. Gut, ich glaube, du hast heute so viele Einblicke gewährt. Wenn man jetzt unsicher ist, hat man auf jeden Fall eine gute Pro- und Kontraliste und kann dann überlegen, was möchte ich, was ist mein Ziel, was ist mir wichtiger und kann dann für sich entscheiden, Studium oder Ausbildung.
Ja, und zum Schluss habe ich, was das Thema angeht, auch eine Überzeugung, nämlich wenn man da wirklich weiterkommen will, brauchst du eins und das ist ein Mentor. Und wenn du einen guten Mentor hast, dann wird er dich auch reflektieren und dann wird er dir auch sagen können, was geht nicht. Damit bekommst du für dich selber ein klareres Bild und wirst letztlich genau verstehen und wissen, was du suchst oder was du eben nicht suchst.
Und ein Unternehmen, was einen dann noch unterstützt. Genau, ja, das gehört noch dazu.
Absolut. Ja. Im Idealfall ist ein Mentor und ein Unternehmen sogar zumindest zum Teil deckungsgleich.
Ja. Gut, dann habe ich jetzt nur noch eine Abschlussfrage. Und zwar steht diese Podcast-Staffel unter dem Motto Pflege im Jahr 2030. Mhm. Wenn du mit Blick auf das Bild der Ausbildung so ein bisschen in der Zukunft, wenn du darauf mal schaust, wird sich das Bild der Ausbildung in den nächsten Jahren oder im Jahr 2030 stark verändern oder wird es so bleiben wie jetzt? Was ist so deine Einschätzung? Kann es sein, dass Akademisierung immer wichtiger wird? Kann es sein, dass die Ausbildung vielleicht doch eher dominant bleibt? Was ist deine Einschätzung fürs Jahr 2030?
Ich glaube, dass die Ausbildung dominant bleibt. Ich glaube, dass sich aber das Bild sowohl im Bereich Studium wie auch Ausbildung, wie auch Helferausbildung mehr differenzieren wird. Das bedeutet, wir werden genau verstehen müssen, mit welcher personellen Ressource erbringen wir zum Schluss welche Leistung, um zum Schluss den Bedarfen und Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne die extrem limitierte Ressource total aus dem Auge zu lassen.
Okay. Ja, dann bedanken wir uns sehr, dass du gekommen bist und uns ein bisschen Einblicke hier gegeben hast in das Feld der Akademisierung.
Gern.
So, dann folgt uns gerne hier und auf unseren Social-Media-Kanälen und lasst uns gerne auch Feedback da. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten, entweder auf unseren Social-Media-Seiten oder ihr schickt uns eine Mail an podcast@pkm.care. Und ja, hört gerne nächste Woche nochmal rein. Macht's gut. Ciao.
Ciao.